Die akademische Hinterbühne. Der Podcast zu wissenschaftsunterstützender Arbeit an Hochschulen.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute wollen wir über die Unterschiede in der Motivation, Ziele und Arbeitsweisen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen sprechen, sowie von Beschäftigten im Wissenschaftsmanagement und der Verwaltung. Welche möglichen Konflikte entstehen in dieser Zusammenarbeit? Für dieses Thema haben wir als Expertin Frau Dr. Grit Würmseher, geschäftsführende Vorständin des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung aus Hannover, eingeladen. Mitdiskutieren wird auch Studienautor Ulf Bancharos. Mein Name ist Ingrid Weidner. Ich arbeite als freie Journalistin und moderiere die Diskussion. Frau Dr. Würmseher, Sie haben Soziologie, BWL und Psychologie studiert und in Soziologie promoviert. Sie haben sowohl als wissenschaftliche Mitarbeiterin als auch im wissenschaftsunterstützenden Bereich an verschiedenen Hochschulen gearbeitet. Eine weitere Station war eine Unternehmensberatung. Seit 5 Jahren arbeiten Sie für HIS-HE, seit Oktober 2023 als geschäftsführende Vorständin. Wie haben Sie die Unterschiede zwischen Hochschulwelt und Privatwirtschaft wahrgenommen?
Ja, vielen Dank, Frau Weidner. Bevor ich Ihre Frage beantworte, erlauben Sie mir eine kleine Vorbemerkung. Ich würde für mich selber immer sagen, ich habe im Hochschulmanagement gearbeitet und nicht im wissenschaftsunterstützenden Bereich. Damit verbunden ist für mich die Unterscheidung in Kernprozesse, in Steuerungsprozesse und in Unterstützungsprozesse. Und übertragen auf Hochschulen übernimmt eben die klassische Verwaltung, also beispielsweise das Personalwesen, Finanzen und Buchhaltung, die klassischen administrativen Unterstützungsprozesse. Das, was wir eben aktuell unter dem Hochschul- und Wissenschaftsmanagement als neuer Profession fassen, ist vielmehr eben den Kern- und Steuerungsprozessen zuzuordnen. Aber das einmal kurz vorweg. Nun zu Ihrer eigentlichen inhaltlichen Frage. Unterschiede zwischen der Hochschulwelt und der Privatwirtschaft bestehen natürlich in vielfältiger Hinsicht. Dies fängt zunächst bei den Zielen und Zwecken der jeweiligen Organisationen an und manifestiert sich unter anderem auch in der Gewinnorientierung im Gegensatz zur Gemeinwohlorientierung bzw. Gemeinnützigkeit im Kontext öffentlicher bzw. gesellschaftlicher Aufträge. Mit der Gewinnorientierung einher geht das wirtschaftlich effiziente Handeln als Grundmaxime deutlich stärker in der gesamten Organisation, also in Unternehmen verankert ist und sich auch in entsprechender hierarchischer Steuerung niederschlägt. Projekte werden beispielsweise nach ihrer Profitabilität bewertet, sogenannte KPIs, Key Performance Indikatoren, werden zur Bewertung individueller und organisationaler Leistungen herangezogen. Die Freiheit der Wissenschaft begründet demgegenüber auch, dass inhaltliche Schwerpunktsetzungen nicht einfach von oben, also top-down, festgelegt werden können. In Unternehmen, selbst wenn diese eine klare beteiligungsorientierte Kultur verfolgen, handelt es sich immer um Managemententscheidungen, die die Ausrichtung der Geschäftstätigkeit grundlegend festlegen. Zugleich müssen aber natürlich auch öffentliche Einrichtungen nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit haushalten. Und das gilt eben auch für Hochschulen. Gerade in Zeiten begrenzter finanzieller Ressourcen ist es eben auch für Hochschulen essentiell, wirtschaftlich zu handeln und sorgsam mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen.
Können Sie noch einen Unterschied festmachen zwischen öffentlicher und privater Trägerschaft von der Hochschule? Gibt es da auf der einen Seite bei den Privaten wesentlich mehr finanzielle Ressourcen oder ist dort der Anspruch der Effizienz doch auch gegeben?
Also ob es wirklich mehr finanzielle Ressourcen gibt, würde ich jetzt nicht unbedingt grundlegend sagen. Die finanziellen Ressourcen kommen aber natürlich vor allem aus unterschiedlichen Quellen im privaten und öffentlichen Hochschulsektor. Vielleicht aber, was sind, um das einfach auch zu kontextualisieren, so diese grundlegenden Unterschiede eben auch zwischen Hochschulen in öffentlicher und privater Trägerschaft. Die betreffen zunächst nämlich vor allem wirklich auch die Fächerbreite der Hochschulen. Und private Hochschulen bieten in der Regel eben nicht das gesamte Fächerspektrum an, das sich im staatlichen Hochschulsystem findet. Und das hängt natürlich eben genau auch mit den finanziellen Ressourcen indirekt zusammen, denn private Hochschulen finanzieren sich eben vielfach im Kern über klassische Studiengebühren. Das heißt eben auch Entscheidungen über die Einrichtung von Studiengängen sind an der Stelle eben wirklich immer sehr, sehr klar auch unmittelbar an der Nachfrage, mit der Nachfrage verknüpft. Und durch diesen engen Link ist aus meiner Erfahrung eben schon ein Unterschied auch zwischen privaten und öffentlichen Hochschulen feststellbar, wenn wir uns beispielsweise Fragen der Gewinnung von Studierenden anschauen. Im privaten Hochschulbereich läuft das wirklich klassisch ja auch unter Akquise von Studierenden, während es insbesondere in den vergangenen Jahrzehnten an den staatlichen Hochschulen eher davon geprägt war, den sogenannten Studierendenberg zu bewältigen. Und das zeigt sich dann eben auch in Unterschieden hinsichtlich der Serviceorientierung gegenüber Studierenden, die eben im privaten Sektor schon seit vielen Jahren sich wirklich in professionalisierten, institutionalisierten Strukturen auch dann wieder spiegeln. Wobei hier sicherlich auch sich in den vergangenen Jahren im öffentlichen Hochschulbereich einiges getan hat.
Frau Würmseher, das HIS-HE kennt die internen Abläufe, sozusagen die DNA jeder Hochschule sehr gut, weil sie ja auch in der Beratung tätig sind. Was macht denn Verwaltungsprozesse an einer Universität besonders, vielleicht auch im Unterschied zu einer öffentlichen Verwaltung?
Zunächst würde ich tatsächlich immer erst mal sagen, Personaleinstellungen, Reisekostenabrechnungen, Rechnungswesen, Beschaffungsprozesse etc. sind an Hochschulen jetzt auch gar nicht grundlegend anders als vielleicht in der öffentlichen Verwaltung oder auch in Unternehmen. Denn auch in Unternehmen existieren Reisekostenrichtlinien, die eingehalten werden müssen und die nachgehalten werden müssen. Zugleich, und das zeichnet dann eben doch Verwaltungsprozesse an Hochschulen aus, gibt es sehr häufig Sonderlocken, vor allem wenn eben die Verwaltungsprozesse den akademischen Bereich unmittelbar betreffen. An einem Beispiel aus unserem Beratungsalltag kann ich das gern etwas näher erläutern. Wir führen häufig Organisationsuntersuchungen und vor allem Prozessanalysen an Hochschulen durch. Hierbei geht es dann eben in der Regel darum, Prozesse zu optimieren, damit sie schneller werden, stabiler werden, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten zu überprüfen und Prozesse auch zu vereinheitlichen, häufig vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Verwaltung. Wenn es nun um Prozesse wie Lehrveranstaltungsplanung, Studierendenmanagement, Zulassung oder auch Prüfungsmanagement geht, ist eben neben der klassischen Verwaltung auch die Wissenschaft bzw. das Wissenschaftsmanagement eng beteiligt. Und hier existieren häufig unterschiedliche Prozesse und Standards, sei es zwischen den Fachbereichen, aber auch innerhalb einzelner Fachbereiche zwischen Studiengängen. Das betrifft dann ganz unterschiedliche Aspekte, das heißt der Aufbau von Modulhandbüchern inklusive der Darstellung auf der Webseite oder eben auch Vorgaben zu Anmeldeprozessen für Prüfungsleistungen, zu Fragen, wie Noten bei mehreren Einzelleistungen berechnet und in Systeme eingegeben werden, welche Prüfungsformate existieren etc. Und wenn Sie sich dann damit befassen, ob und wie solche Prozesse standardisiert bzw. vereinheitlicht werden können, bekommen Sie in der Regel seitens der Wissenschaft zu hören, dass dies nicht einfach möglich sei. Es gibt immer Gründe, die angeführt werden, warum genau diese Sonderlösung im speziellen Fall erforderlich ist. Und auch wenn solche Sonderlocken vielleicht nur 10% aller Fälle innerhalb der Verwaltung ausmachen, so nehmen sie doch bezogen auf die Arbeitszeit der Verwaltungsmitarbeiterinnen schnell mal bis zu 50% ein. Und das ist vielleicht doch so eine Besonderheit der Verwaltungs-DNA an Hochschulen.
Mhm. Kommen wir nun zu den Professoren und Professorinnen. Hochschullehrende haben ja zwei Hüte auf. Zum einen sollen sie exzellente Forschungsergebnisse in ihrem Fachgebiet liefern. besondere Projekte auf die Beine stellen. Sie sind aber gleichzeitig auch für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter personalrechtlich verantwortlich und sie haben oft ein großes Budget. Wie meistern denn Professorinnen und Professoren diese Herausforderungen, gerade wenn sie sich eigentlich am liebsten auf ihre Forschung konzentrieren möchten?
Ich möchte mir das tatsächlich gar nicht rausnehmen, zu urteilen, wie Professorinnen tatsächlich ihre Aufgaben meistern. Aber feststellen lässt sich durchaus, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten die Anforderungen an ProfessorInnen verändert haben und vor allem die Bandbreite der Aufgaben massiv angewachsen ist. Es gilt nicht mehr einfach nur, gute Lehre und exzellente Forschung zu betreiben, sondern zu Lehre und Forschung kommen zahlreiche weitere Aufgaben hinzu, wie der Transfer, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, das Engagement in der wissenschaftlichen Weiterbildung, das Einwerben von Drittmitteln und ganz generell natürlich ein umfangreicher Anteil an Selbstverwaltungsaufgaben. In Erhebungen, die wir auch bei HIS-HE in der Vergangenheit unter Lehrenden bzw. Professorinnen durchgeführt haben, hat sich gezeigt, dass die für Lehre und Forschung aufgewendeten Zeitbudgets bei ca. 50% liegen. Das heißt, etwa die Hälfte der vorhandenen Arbeitszeit fließt eben in andere Tätigkeiten. Und am Beispiel der Forschung lässt sich das natürlich auch nochmal verdeutlichen. Heutzutage haben wir es mit einem deutlich höheren Drittmittelanteil zu tun, als noch vor 20, 30 Jahren. Mit der zunehmenden wettbewerblichen Vergabe auch von Forschungsdrittmitteln geht eben erstens aber auch einher, dass eben auch einfach erstmal mehr Aufwände in die Antragstellung gesteckt werden müssen. Immer auch natürlich verbunden mit dem Risiko, dass ein Vorhaben nicht gefördert wird. Bedingt damit kommt es zweitens eben auch zu einer stärkeren Projektierung von Forschung. Denn kaum startet ein Projekt, gilt es das eben auch aufzugleisen und im Grunde auch schon wieder Anschlussprojekte im Idealfall zu akquirieren. Und drittens prägt die Projektförmigkeit beispielsweise auch die Beschäftigung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Das heißt, Personalentwicklung muss immer auch vor dem Hintergrund von Projektlaufzeiten erfolgen. Die Aufzählung ließ sich sicherlich noch weiter fortsetzen. Entscheidend ist aber aus meiner Perspektive, dass es eben nicht nur Forschungs- und Lehrkompetenz braucht, sondern eben auch ganz klar Managementfähigkeiten. Und die werden in der ja eher fachlich orientierten wissenschaftlichen Ausbildung eben in der Regel nicht systematisch vermittelt und entwickelt, was einfach auch eine Herausforderung eben für die Aufgabenerfüllung von Professorinnen darstellt.
Herr Bancharos, wir haben gerade von Frau Würmseher gehört, die vielfältigen Aufgaben von Professoren und Professorinnen, die aber in ihrem Fachgebiet doch unabhängig arbeiten. Bei den wissenschaftsunterstützenden Beschäftigten sind die Personen dagegen viel mehr an Vorgaben und Regeln gebunden. Ist das Teil des Problems, weshalb sich Wissenschaft und Verwaltung manchmal nicht so gut verstehen, so gut zusammenarbeiten?
Na, grundsätzlich muss man schon sagen, dass die Regeln ja grundsätzlich auch für die Wissenschaft gelten. Die gehen da vielleicht nur anders ran. Wenn man ganz, ganz grob, holzschnittartig die Aufgaben versucht zusammenzufassen, könnte man das vielleicht so machen, dass Wissenschaft ja die Aufgabe hat, neues Wissen zu generieren, Forschung zu betreiben und auch dann eben zu streuen über die Lehre, über Publikationen und Ähnliches. Wenn man so will, haben sie die Aufgabe, die Grenzen des vorhandenen Wissens zu überschreiten. Und die klassische Verwaltung, wirklich Verwaltung im engeren Sinne, ist ja eben sehr stark daran orientiert, dass das geltende Recht eingehalten wird. Also sprich, die Rechtsförmigkeit einzuhalten von allen möglichen Aspekten und auch dann eben die Kriterien, die eben das öffentliche Dienstrecht oder auch das öffentliche Vergaberecht und wie sie alle, die ganzen Rechtsgebiete, die da eben eine Rolle spielen, dass die Vorgaben eingehalten werden. Die haben also ein bisschen die Aufgabe, Grenzen einzuhalten. Und daraus ergibt sich dann in der klassischen Verwaltung, gerade wenn vielleicht die Serviceorientierung nicht so ausgeprägt ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde an manchen Fällen, oder auch die Wünsche an Serviceorientierung höher sind, als eben möglich ist, um die Vorgaben zu interpretieren. Dann ergibt sich daraus natürlich ein gewisses strukturelles Spannungsfeld. Während die einen eben Grenzen überschreiten sollen, das ihre Aufgabe ist, sollen die anderen im Kern eben versuchen, Grenzen einzuhalten. Und das reibt sich natürlich. Und wenn man dann noch hinzu eben sich anschaut, dass beide Bereiche über die an den jeweils anderen Bereich vergleichsweise wenig wissen, in vielen Fällen zumindest, dann erklärt sich natürlich schon daraus, dass die eben beide unterschiedliche Sprachen sprechen und auch einer unterschiedlichen Logik folgen. Also in der Hochschulforschung wird das eben häufig als Gegensatz anknüpfen an Luhmann, an die Systemtheorie, als Widerspruch von der Konditional- und der Zweckprogrammierung beschrieben. Das ist eben ein Verständnis, das dahinter steht, dass eben die Wissenschaft einen bestimmten Zweck verfolgt, also ein Erkenntnisinteresse, das bestmöglich umzusetzen und dafür quasi alle Ressourcen mobilisieren will, um diesen Zweck zu erreichen, dieses Ziel zu erreichen, das Projekt quasi sinnvoll zu bearbeiten, zu einem guten Ergebnis zu bringen. Während halt die Verwaltung im klassischen Sinne eben konditional programmiert ist. Das heißt eben, dass eben eine Wenn-Dann-Regel einzuhalten ist. Also wenn ein bestimmter Sachverhalt auftritt, dann ist ein bestimmtes Rechtsgebiet oder eine bestimmte rechtliche Vorgabe einzuhalten. Das ist natürlich sehr holzschnittartig. Und in der Praxis vermischen sich natürlich da die Perspektiven. Das geht durcheinander, gerade auch, weil ja auch die akademische Selbstverwaltung in den Hochschulen noch eine Rolle spielt und bei der Entscheidungsfindung eine große Rolle spielt. Aber vom Kern sind das die beiden Idealtypen, zwischen denen sich eben Hochschulprozesse bewegen. Und das erklärt teilweise schon, warum da manchmal die Sprache nicht die gleiche ist.
Mhm. Herr Bancharos, Sie haben es jetzt schon teilweise angesprochen, dass sich die Ziele und die Arbeitsweisen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie Beschäftigten der Verwaltung unterscheiden. Wenn wir jetzt nochmal auf die Rolle des Wissenschaftsmanagements eingehen, wie passt das in das Gefüge?
Also wenn man sich wissenschaftliche Tätigkeiten anschaut, dann ist es ja in der Wissenschaftsforschung, auch in der Hochschulforschung oft beschrieben worden, dass eben sich wissenschaftliche Tätigkeiten durch besondere Merkmale auszeichnen. Nochmal Luhmann, also die wissenschaftliche Arbeit hat ein sogenanntes Technologiedefizit. Das heißt, man kann eben wissenschaftliche Forschungsergebnisse im Vorfeld in den meisten Fällen nicht komplett einschätzen. Man weiß also am Ende nicht, was dabei rauskommt. Gleichzeitig fällt es eben Uneingeweihten, also Menschen, die eben nicht über sehr viel Erfahrung oder sehr viel Wissen im Bereich einer bestimmten Disziplin verfügen, sehr, sehr schwer, eben auch die Leistungen, die da erbracht werden, zu bewerten. Und das beides ist eine Begründung dafür, eine von mehreren, warum eben Wissenschaft so frei arbeiten muss, damit sie überhaupt arbeiten kann. Weil man also nicht im Vorfeld sagen kann, wie die Qualität zu bewerten ist von den Ergebnissen, die produziert werden. In den klassischen unterstützenden Bereichen, gerade im Bereich Technik oder auch im Verwaltungsbereich, ist das Gegenteil der Fall. Da ist tatsächlich sehr einfach zu messen, wie Leistungen erbracht werden und wie die Qualität ist. Also beispielsweise hat ein Haustechniker, der eine neue Steckdose montiert, natürlich Bauvorschriften einzuhalten. Und das ist natürlich viel, viel einfacher zu bewerten, ob der nun diese Steckdose gut eingebaut hat oder nicht im Vergleich zu einem Forschungsprojekt. Das gilt auch für die Verwaltung. Da gilt eben immer die Frage, das Kriterium der Rechtsfehlerfreiheit. Also wenn da eben im Zweifel eine Klage vom Verwaltungsgericht erhoben wird und dann eben die abgewiesen wird, dann ist vollkommen klar, dass eben Verwaltung ihre Aufgabe erfüllt hat und eben rechtskonform gearbeitet hat. Und zwischen diesen beiden Zugängen, zwischen diesen beiden grundsätzlichen Modellen von Arbeit an Hochschulen, dazwischen bewegt sich halt das Wissenschaftsmanagement. Wobei wir ja auch nicht ganz genau wissen, je nachdem, welche Definition man wählt, wie groß oder wie klein diese Gruppe der Beschäftigten eigentlich ist. Aber die haben letztendlich in vielen Fällen so eine Mischung aus beiden Arbeitsweisen. Die haben zwar eine weniger offene Aufgabe, weil die Aufgaben auch im Wissenschaftsmanagement zumindest klarer sind als bei der Grundlagenforschung beispielsweise, haben aber gleichzeitig eine weniger klare Definition von dem, was erwartet wird. Und deshalb nimmt das Wissenschaftsmanagement zwischen diesen beiden Polen nochmal eine besondere Rolle ein und kann eben auch, wenn es eben in beide Richtungen anschlussfähig ist, eben die Brückenbaufunktion, die ihm häufig zugeschrieben wird, auch gut erfüllen.
Frau Würmseer, wie erklären Sie die Konfliktlinien zwischen Wissenschaft und Verwaltung? Was ist Ihre Erfahrung?
Also grundlegend stimme ich da natürlich den Erläuterungen von Herrn Bancharos absolut zu und kann vielleicht nur ergänzen zu der theoretischen Erklärung eben über die ja unterschiedlichen Zugänge, die Systemlogiken und eben auch die damit verbundenen unterschiedlichen Umgang in Bezug auf die Grenzen, die Herr Bancharos angesprochen hatte, nochmal praktisch auch ergänzen. Und eine Ergänzung so aus unserer Erfahrung in vielfältigen Projekten an Hochschulen vor Ort ist natürlich schon eben genau dieser unterschiedliche Blickwinkel, mit dem Wissenschaftlerinnen auf der einen Seite und Verwaltungsmitarbeiterinnen auf der anderen Seite auf die zu lösenden Aufgaben, sage ich mal, schauen und eben auch auf die vorhandenen Ressourcen. Sprich, Wissenschaft strebt eben auch in der Regel natürlich nach mehr finanziellen Mitteln, ob es Grundmittel sind, ob es Drittmittel sind. Das heißt, sie nehmen die Begrenztheit immer anders wahr als auch Verwaltung. Sie streben nach mehr und besserem Personal, um Forschung und Lehre durchführen zu können. Das heißt, insgesamt sind sie natürlich in der Regel dann auch immer bestrebt, ihren ressourciellen Input zu erhöhen. Auf der anderen Seite ist es eben genau, und das hat der Herr Bancharos ja gerade auch dargelegt, Aufgabe der Verwaltung, die vorhandenen Ressourcen eben entsprechend den Gesetzesvorgaben auch zu verwalten und damit eben auch sparsam zu haushalten. Das heißt, hier geht es eben nicht primär um erstmal eine Schaffung von mehr Ressourcen, sondern eben um den sparsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen. Und zugleich führt natürlich das Streben der Wissenschaft nach mehr Ressourcen auch zwangsweise natürlich zu weiteren Aufwänden innerhalb der Verwaltung. Sei es eben, weil Räume auch zusätzlich ausgestattet werden müssen, Personal eingestellt werden muss, Mittel verwaltet werden wollen etc. Und das ist, glaube ich, einfach wirklich genauso dieser unterschiedliche Blickwinkel auf ein und dieselbe Sache. Und gerade diese Konfliktlinien könnten eben durchaus in den nächsten Jahren aufgrund einfach des vorherrschenden Ressourcenmangels eher noch zunehmen. Und auch da aber nochmal ein Nachsatz, was ich vorhin auch schon mal erwähnt hatte, Hochschulen und dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Verwaltung unterscheidet sich auch nicht komplett mit diesen Konfliktlinien, den beschriebenen, eben auch von Unternehmen. Denn auch in Unternehmen wird Verwaltung als bremsend, als blockierend, als einschränkend erlebt. Aber auch da muss eben auf die Einhaltung von Regeln geachtet werden. Und vor dem Hintergrund erfüllt Verwaltung natürlich immer eine andere Funktion als eben genau Personen, die eben mit den Kern- und Steuerungsprozessen beschäftigt sind.
Frau Würmseer, in der Studie sagten viele Befragte, dass der Wissenschaft der Blick für die Verwaltung und der Blick fürs Ganze, also das Verständnis für die Verwaltung und der Blick fürs Ganze fehle. Gleichzeitig erleben aber viele Forschende, das haben Sie jetzt auch schon am Rande angesprochen, die Verwaltung als lästig. Aber es muss ja eine Lösung geben, weil man hat, wie Sie sagen, in Zukunft immer knappere Ressourcen, aber gleichzeitig soll die Universität oder die Hochschule ja auch als Ganzes funktionieren.
Ich glaube, die Frage ist gar nicht, ob die Wissenschaftlerinnen den Blick fürs Ganze aus der Perspektive der Verwaltung benötigen. Ich denke nicht, dass Wissenschaft Verwaltung vollständig verstehen muss und genauso wenig muss Verwaltung vollständig verstehen, was denn Wissenschaft macht. Es sollte, glaube ich, lediglich ein Verständnis vorherrschen, dass eben auch Verwaltung angemessen ausgestattet sein muss, um eben genau die erforderlichen vielfältigen Aufgaben auch wahrnehmen zu können.
Also ein Plädoyer für mehr Toleranz.
Ja.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, ich glaube, ich würde Frau Würmsi ja komplett zustimmen, dass die einzelne Wissenschaftlerin in ihrem Forschungsprojekt nicht unbedingt wissen muss, wie der ganze Laden läuft. Das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe. Aber man muss natürlich auch schon sagen, dass es ja auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die eben dann auch Leitungsverantwortung übernehmen, Managementverantwortung, die Leitung von Fakultäten oder auch von Hochschulen. Und da läuft die Diskussion meiner Beobachtung nach sehr häufig so, auch im Rahmen von dem Argument der Organisationswerdung von Hochschulen und ähnlichen Schlagworten aus der Hochschul- und Wissenschaftsforschung, dass man sich bemüht, die Autonomie der Expertenorganisation Hochschule eben sehr stark ins Zentrum zu stellen und auch zu fördern. Das ist auch sehr, sehr nachvollziehbar in der Frage, wenn es eben um Exzellenz, um Mittelakquise und so weiter geht. Und in dem Kontext gerät eben letztendlich aus meiner Beobachtung der Teil Verwaltung als Teil der Organisation Hochschule, zumindest bei staatlichen Hochschulen nochmal richtig auch verfasst, rein rechtlich, ins Hintertreffen. Und ich glaube, dass das ein bisschen gegenseitig häufig diskutiert wird, nach dem Motto, wir müssen die Verwaltung überwinden, um irgendwie strategisch handlungsfähige Hochschulen zu werden. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, weil man eben natürlich die Verwaltung weiterhin braucht. Die rechtlichen Vorgaben gelten ja auch für eine autonome Hochschule. Aber natürlich muss diese Hochschule, diese Verwaltung auch ein Stück weit sich verändern. Und ich glaube, dass es dann Teil von diesen Leitungspersonen sein muss, eben auch anzuerkennen, das, was Bernd Kleimer die Hybridorganisation genannt hat, dass man eben verschiedene Teile von Hochschulen hat, die gemeinsam letztendlich dann strategisch geführt werden müssen und die dann auch in ihren Besonderheiten stärker aufeinander bezogen werden müssen. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Leitungsaufgabe. Und wenn Hochschulleitungen stärker eben auch die Entwicklung der Verwaltung, aber auch anderer unterstützender Prozesse mit in die Gesamtkonzeption einbeziehen würden. Einzelfällen passiert das auch schon, aber in der Gesamtschau kommt mir das doch noch ein bisschen zu kurz. Dann wäre das schon ein großer Schritt nach vorne, der auch ein Stück weit diese Gegensätzlichkeit, die da diskutiert wird, ein Stück weit versucht, nach vorne gemeinsam zu entwickeln. Aber die einzelne Wissenschaftlerin in ihrer Arbeitsgruppe, die muss das alles nicht unbedingt haben, die soll in Ruhe forschen können. Das ist ihre Aufgabe.
Ich würde da gerne auch noch mal ergänzen im Anschluss daran, und ich bin ganz bei Ihnen. Ich glaube eben auch, also es geht ja tatsächlich darum, für Verständnis auch zu werben, und das ist eben ja auch nicht nur eine Floskel, sondern das ist genau, wie Sie auch gesagt hatten, auch aus meiner Perspektive ganz klar eine Leitungsaufgabe, eine Managementaufgabe für die gesamte Organisation, eben auch dieses Verständnis herzustellen und eben auch ja über die Notwendigkeiten, sage ich mal, des jeweiligen Handelns natürlich zu informieren. Und auf den ersten Blick, das kennen wir, glaube ich, alle durchaus auch aus eigener Erfahrung, egal wo wir arbeiten, kann Verwaltung einfach mal lästig sein, weil sie eben genau auf die Einhaltung von Regeln achten muss. Aber tatsächlich ist es ja eben so, dass Forschende, Lehrende, Wissenschaftlerinnen insgesamt natürlich eben auf eine funktionierende und angemessen ausgestattete Verwaltung angewiesen sind. Weil wie sähe denn die Alternative aus? Also wer kümmert sich denn um Beschaffungen? Wer kümmert sich um Verträge für Personaleinstellungen? Wer um das Bezahlen von Rechnungen, um das Ausstellen von Zeugnissen etc.? Also das sind ja tatsächlich alles wichtige Unterstützungsprozesse eben auch an Hochschulen für funktionierende Lehre und Forschung, die eben erforderlich ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein einfach auch immer wieder zu schaffen, dass es hier im Idealfall natürlich nicht um eine Schikane seitens der Verwaltung gehen sollte gegenüber den Wissenschaftlerinnen, sondern eben darum, auch einfach ja bestmögliche Bedingungen zu schaffen in eben genau auch dieser ungeheuren Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen, die wir einfach zu beachten haben in Hochschulverwaltungen. Und umgekehrt ist es natürlich genau dieser Punkt, dass Verwaltung sich eben auch dessen bewusst sein muss, dass sie eben kein Selbstzweck ist, dass Hochschulen, dass sie eben an Hochschulen eine unterstützende Funktion haben, und dass das auch völlig in Ordnung ist, dass Wissenschaftlerinnen jetzt nicht unbedingt ein ausgeprägtes Verwaltungsinteresse und Verständnis haben, weshalb es da eben auch immer wieder darum geht, die entsprechenden Notwendigkeiten durchaus auch zu erläutern und auch zu erklären, warum es diese denn gibt.
Vielen Dank für die Ergänzungen, Herr Bancharos. Sie hatten vorhin schon von der Brückenbaufunktion des Wissenschaftsmanagements gesprochen, also zwischen den wissenschaftsunterstützenden Beschäftigten und den Wissenschaftlern. Viele dieser Personen bringen ja eine akademische Ausbildung mit. Sind die immer ganz zufrieden auch mit ihrer Rolle oder erleben diese Wissenschaftsmanagerinnen auch eine Zweiklassengesellschaft?
Also diese Zweiklassengesellschaft ist ja bei uns in den Interviews genannt worden oder beziehungsweise in Freitextantworten auf unsere Befragung als Beobachtung insbesondere von dem Kern der unterstützenden Bereiche. Und die sind ja letztendlich dann in den meisten Fällen beruflich ausgebildet und haben eben eine klar begrenzte Aufgabe, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit ganz klaren Aufgaben und ganz klaren Maßstäben, wie die zu bewerten sind. Und diese Personen erleben schon sehr häufig sich im akademischen Kontext als Fremdkörper. Die beschreiben das dann teilweise wirklich auch im wörtlichen Sinne als Klassengesellschaft. Und trotzdem haben eben auch, das wissen auch viele Beobachterinnen, Beobachter gar nicht, dass eben auch von diesen unterstützenden Beschäftigten, beispielsweise in den Hochschulsekretariaten, ein relevanter Teil der Beschäftigten einen Hochschulabschluss hat. Das heißt, die eben grundsätzlich auch die Hochschulbildung eben erlebt haben, auch wenn sie nicht in Forschung und Lehre tätig sind. Und das gilt in noch stärkerem Maße fürs Wissenschaftsmanagement, weil das sind ja eben sehr, sehr häufig Personen, die dann auch promoviert haben oder als wissenschaftliche Mitarbeiter, als wissenschaftliche Mitarbeiter gearbeitet haben und dann eben versuchen sollen, wissenschaftsadäquate Prozesse zu gestalten und eben auch Wissenschaft zu unterstützen, in dem Sinne, dass eben Prozesse vereinfacht werden oder auch die Aufgabe haben, dann im strategischen Bereich eher im Hochschulmanagement dann eben auch aufzuzeigen, wohin sich die Hochschule entwickeln kann. Trotzdem ist es so, auch wenn diese Personen eben einen Hochschulabschluss haben, teilweise auch geforscht haben, dass auch beim Wissenschaftsmanagement schon eine feine Linie im Raum steht zwischen denen, die noch Wissenschaft betreiben und denen, die keine Wissenschaften mehr betreiben oder sie nie betrieben haben. Und ich glaube, das ist schon auch eine Form von Distinktion, die da schon an Hochschulen auch eine Rolle spielt. Dass also die Menschen, die in der Wissenschaft sind, schon tendenziell eine herausgehobene Position haben, sie teilweise auch haben müssen, weil, Frau Wurmsee hat es gesagt, der Zweck von Hochschulen ist, Forschung und Lehre zu betreiben und andere akademische Aufgaben zu erfüllen. Und die Verwaltung, die Technik, die Bibliotheken und die anderen Prozesse haben unterstützende Funktionen. Das ist eine klare Prioritätensetzung und da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Das ist einfach so an Hochschulen. Dafür sind sie eben so konzipiert, wie sie konzipiert sind. Das ist in einem Bürgeramt oder in einer Steuerverwaltung, im Finanzamt was anderes. Und trotzdem ist es natürlich schon die Frage, ob man das dann immer leben muss. Also ob man dann wirklich auch diese unterschiedlichen Stellenwerte einer Hochschule eben auch dann im persönlichen Umgang leben muss. Und das ist natürlich immer eine Typfrage, ne? Also da gibt es eben immer wieder Beschreibungen, dass manche Professorinnen, manche Professoren sehr, sehr herzlich mit ihren Mitarbeitenden umgehen, die sich eine sehr vertrauensvolle Basis haben, während andere eben doch so ein bisschen Eindruck vermitteln, über den Wolken zu fliegen. Und das ist natürlich dann die personale Ebene, die persönliche Ebene, die, wo man dann auch schlecht strukturell ran kann. Aber trotzdem, grundsätzlich ist es schon so, dass es schon auch beim Wissenschaftsmanagement deutlich wird, dass die nicht mehr zur Wissenschaft dazugehören. Das ist ja auch dann nicht mehr deren Aufgabe, sondern sie unterstützen ja die Prozesse.
Frau Würmseer, Sie kommen ja auch aus der Beratung. Haben Sie denn einen Vorschlag, wie sich die verschiedenen Interessen der Gruppen Wissenschaft, Verwaltung, Wissenschaftsmanagement besser auf ein gemeinsames Ziel ausrichten lassen, anstatt immer so in seinem Revier zu bleiben und vielleicht auch diese Abgrenzungen zu sehr zu pflegen?
Ja, ich glaube, die notwendige Vorbedingung ist tatsächlich man müsste eigentlich erstmal das gemeinsame Ziel definieren. Das ist eigentlich die notwendige Vorbedingung. Das gemeinsame Ziel mag jetzt vielleicht immer auf der Hand liegen, wenn wir es eben über den Kernauftrag von Hochschule definieren. Aber, und das hatten wir gerade jetzt ja schon, also dieses Verständnis zu schaffen, diese gelebte Kultur eben auch, das Umgangs, das gemeinsamen Miteinanders, ist, glaube ich, schon ein ganz entscheidender Rahmenfaktor dazu, der sich dann eben genau auch auf der Ebene des persönlichen Umgangs wiederfindet und der eben auch aus meiner Perspektive struktureller, von struktureller Seite auch eben entwickelt werden kann, eben genau über klassische Strategieprozesse, über die Entwicklung eben auch einer gemeinsamen gelebten Kultur. Also die gemeinsame Kultur zu entwickeln, lässt sich eben in Hochschulen schon auch umsetzen, sei es für die gesamte Organisation oder eben auch in einzelnen Fachbereichen, in einzelnen Studiengängen, indem eben auch gemeinsam mit allen Mitarbeitenden, auch mit den Studierenden als weiterer Gruppe, solche Prozesse aufgesetzt werden, sich beispielsweise darüber verständigt werden kann, welche Service Agreements wollen wir denn, welche Serviceleistungen intern bieten wir eigentlich an, was sind da unsere wechselseitigen Erwartungen da dran und wie können wir darüber auch gemeinsam Ziele und Standards festlegen, die dann eben auch für alle Beteiligten und für alle Seiten im Grunde Bestand haben und auf die man sich dann auch durchaus wieder berufen kann, damit eben ja nicht dieses wechselseitige Missverständnis auch immer wieder besteht. Die einen wollen mir nur Steine in den Weg legen oder umgekehrt eben die Wissenschaft stellt immer sofort Forderungen, die wir gar nicht erfüllen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich schon ein ganz entscheidender Ansatzpunkt.
Ja, vielen Dank für die vielen Ideen und spannende Diskussionen. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Die Akademische Hinterbühne ist ein Podcast der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt in der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation der Technischen Universität Berlin. Die Produktion wurde finanziell unterstützt von der Hans-Böckler-Stiftung und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.